NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Heckmann. Unsere Themen: neue Verhaftungen von FIFA-Funktionären, Rätsel über Motiv der Todesschützen von San Bernardino, Berufungsgericht verschärft Urteil gegen Oskar Pistorius, EU-Ratspräsident Tusk fordert Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik, auch Ungarn will gegen EU-Flüchtlingsquoten vor dem Europäischen Gerichtshof klagen, Verteidigungsministerin von der Leyen verteidigt Pläne für einen schnellen Beginn des Bundeswehreinsatzes in Syrien, Ministerpräsidenten einigen sich auf Vorschlag zur Neuregelung des Finanzausgleichs. EU-Justizminister wollen Vorgehen von Internetfirmen gegen Hassbotschaften. Die Europäische Zentralbank weitet ihre umstrittenen Anlagekäufe auf und das Bundessozialgericht sichert Existenzminimum für EU-Bürger in Deutschland. Der Weltverband FIFA sucht Wege aus der Krise. In Zürich tagte heute das Exekutivkomitee, um ein Reformpaket zu beschließen und damit Lehren zu ziehen aus dem Korruptionsskandal. Doch zwei weitere Festnahmen sorgten am frühen Morgen erst einmal für neue Negativschlagzeilen. In Gewahrsam genommen wurden der Chef des südamerikanischen Fußballverbandes und der Vorsitzende des Fußballverbandes für Nord- und Zentralamerika sowie die Karibik. Auch diesmal schlugen die Schweizer Behörden auf Antrag der US-Justiz zu. Aus Zürich, Tim Brockmeier.
Der Tag begann für die FIFA denkbar schlecht, endete aber in Zuversicht. Zunächst wurden am Morgen in Zürich zwei weitere FIFA-Top-Funktionäre verhaftet. Juan Angel Naput aus Paraguay und Alfredo Hauit, Honduras, beides FIFA-Exekutivmitglieder, wurden wegen Verdachts auf Korruption in Millionenhöhe von der Schweizer Polizei festgenommen.
La FIFA continue de coopérer pleinement.
Die FIFA wird weiterhin vollumfänglich mit den Behörden zusammenarbeiten, erklärte Interimspräsident Issa Hayatou, um mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen hinzuzufügen, dass keine weiteren Fragen zu den Verhaftungen beantwortet werden können. Anschließend widmete sich die FIFA dem dringend nötigen Reformprozess. Und in diesem schaffte das stark dezimierte Exekutivkomitee, neben den Verhafteten fehlten ja auch die Suspendierten, Präsident Blatter und Vizepräsident Platini, tatsächlich einen wichtigen Schritt nach vorne. Brachte ein elementares Reformpaket auf den Weg. Das skandalumwitterte Exekutivkomitee soll zukünftig durch ein FIFA-Council mit Aufsichtsratsfunktionen ersetzt werden. Dem Generalsekretär soll mehr Macht zufließen. Es soll für eine strikte Trennung von Management, also monetären und sportpolitischen Aufgaben gesorgt werden. Dazu drängt das Exco auf eine Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren und die Offenlegung der Gehälter der Spitzenfunktionäre. Unser Ziel ist es, so der Interimsgeneralsekretär Markus Kattner, eine moderne, professionelle und vertrauenswürdige FIFA zu schaffen. Der erste Schritt dahin scheint getan. Das umfassende Reformpaket allerdings muss Ende Februar 2016 noch vom FIFA-Kongress endgültig verabschiedet werden. Frühestens dann will das FIFA-Exco auch über die Aufstockung der Fußball-WM von 32 auf 40 Mannschaften entscheiden. Das Thema wurde heute zunächst einmal vertagt.
Neue Festnahmen, ein Reformpaket, das als Meilenstein verkauft wird. Die FIFA sucht nach Wegen aus dem Korruptionsskandal. Doch das wird ein langer Prozess, meint Hans-Jürgen Maurus in seinem Kommentar.
Dicker Nebel hüllte heute das Hauptquartier der FIFA auf dem Zürichberg ein. Welch ein Symbol. Der Weltfußballverband gleicht immer stärker einem Supertanker, der nicht nur in schwere See geraten ist, sondern im Nebel havariert und von einem Wirbelsturm nach dem anderen erfasst wird. Einmal mehr hat die Schweizer Kantonspolizei aufgrund eines Rechtshilfegesuchs der US-Justizbehörden zugeschlagen. Wieder war das renommierte 5-Sterne-Luxushotel Boa Olac Schauplatz des Geschehens. Wieder erfolgte der Zugriff im Morgengrauen und wieder hat es hohe FIFA-Funktionäre erwischt. Gleich zwei FIFA-Vizepräsidenten wurden festgenommen. Der Präsident des nord- und mittelamerikanischen Kontinentalverbandes CONCACAF, Alfredo Hauit, und der Präsident des südamerikanischen Kontinentalverbandes CONMEBOL, Juan Angel Naput. Beide sind noch gar nicht lange im Amt. Ihre beiden Vorgänger wurden bereits im vergangenen Mai von der Schweizer Justiz verhaftet und an die USA überstellt. Gleichzeitig wurde heute bekannt, dass die FIFA-Ethikkommission Ende November eigene Ermittlungen gegen den Präsidenten des brasilianischen Fußballverbandes Marco Polo del Nero aufgenommen hat. Der FIFA-Sumpf ist tief und breit und ein Ende der Untersuchungen ist nicht in Sicht. Nimmt man noch den ungeklärten Status der beiden Fußballpäpste Sepp Blatter und Michel Platini hinzu, wird deutlich, dass der Fußballweltverband in Auflösung begriffen ist. Die Festung bröckelt nicht nur, sondern wird von diversen Justizbehörden sturmreif geschossen. Doch etliche Breitseiten sind Querschläge aus den eigenen Reihen. Niemand hat mehr den Überblick, was noch alles an Fällen von Korruption, Geldwäsche und organisierter Kriminalität ans Tageslicht kommen wird. Doch alle wissen, dass noch etwas kommt. Die Korruption ist nicht nur weit verbreitet, sondern systembedingt. Im FIFA-Exekutivkomitee, das sich heute mit den Reformvorschlägen für den Fußball-Weltverband auseinandersetzen musste, dürfte ein Blick der Mitglieder in die Runde zunehmender leerer Stühle auch dem letzten Funktionär klargemacht haben, dass die Lage dramatisch ist. Und dass Reformen unverzichtbar sind. Die krimireife Nacht- und Nebelaktion von heute Morgen ist der letzte Wink mit dem Zaunpfahl, dass die FIFA nur eine Überlebenschance hat, wenn sie mit neuer, transparenter Struktur und neuem Personal aufwarten kann. Insofern erhalten Reformer wie FIFA-Chefkontrolleur Domenico Scala Auftrieb, die den Weltfußballverband modernisieren wollen. Doch das wird nicht reichen. Der Sumpf muss trockengelegt werden und das ist eine Herkulesaufgabe.
Ein Kommentar von Hans-Jürgen Maurus. Die Täter waren vorbereitet, als ob sie eine Mission hätten, so beschreibt die Polizei den Überfall auf eine Sozialeinrichtung in San Bernardino in Kalifornien. Bei Schüssen in dem Gebäude und einer Verfolgungsjagd anschließend waren gestern 16 Menschen ums Leben gekommen, darunter die beiden mutmaßlichen Täter. 17 Menschen wurden verletzt. Das Tatmotiv ist weiter unklar. US-Präsident Obama wiederholte heute seine Forderung nach strengeren Waffengesetzen. Aus Washington, Nicole Marquardt.
Am Tag danach gibt es in San Bernardino nur eine Frage. Warum? Warum verließ der 28-jährige Syed F. angeblich verärgert die Weihnachtsfeier seines Arbeitgebers? Warum kehrte er zurück mit seiner Frau Tashfin M., beide in dunkler Militärkleidung und Skimasken, schwer bewaffnet und mit Sprengsätzen ausgerüstet? Und warum ermordete das Paar 14 Kollegen von Syed F. in dem schwersten Amoklauf seit der Schießerei an der Grundschule in Sandy Hook Ende 2012? Es wird dauern, Antworten zu finden. Auch der örtliche Sheriff Jared Burgoyne will sich zum Motiv nicht äußern, bis weitere Beweise sichergestellt sind.
Until we know the motive or we really have a clear, something clear evidentiary based on that motive, I just don't want to weigh in on that right now.
Und er schiebt einen kurzen, aber bedeutenden Satz hinterher.
We have not ruled out terrorism.
Man schließe nicht aus, dass der Amoklauf einen terroristischen Hintergrund hat. Syed F. ist gebürtiger Amerikaner. Seine Frau lernte er angeblich online kennen. Die beiden trafen sich vor 2 Jahren in Saudi-Arabien und kehrten dann gemeinsam in die USA zurück. Ihre 6 Monate alte Tochter gaben sie vor dem Amoklauf bei Familienmitgliedern ab. Man wolle zu einem Arzttermin, sagten sie. Wie viele andere steht auch der Schwager von Syed F. vor einem Rätsel. Ich habe zuletzt vor einer Woche mit ihm gesprochen. Es ist traurig, dass so viele Menschen gestorben sind. Ich bin schockiert, dass er so etwas tun würde. Ich weiß nicht warum, ich bin absolut schockiert. Seit 5 Jahren arbeitete Syed F. für das Gesundheitsamt und war auf gesundheitsschädigende Umwelteinflüsse spezialisiert. Nun griff er seine eigenen Kollegen an. Es sind dramatische Szenen, die sich in der Gesundheitsbehörde von San Bernardino abgespielt haben. Ein Handyvideo zeigt verängstigte Personen auf einem Gang in der Einrichtung. Ein Polizist geht voran und bittet alle, ruhig zu bleiben. Er bedankt sich bei den Frauen und Männern und versichert ihnen, wenn einer eine Kugel abbekommen würde, werde er das sein.
Thank you, thank you. Try to relax, everyone, try to relax. I'll take a bullet before you do, that's for damn sure. Just be cool, okay?
Nachdem das Paar um sich geschossen hatte, hinterließ es mehrere Sprengsätze in dem Bürogebäude, die allerdings nicht zündeten. Der Polizei fiel kurze Zeit später in einer Wohngegend ihr schwarzer Geländewagen auf. Rund 20 Polizisten lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit dem jungen Paar. Am Ende sind beide tot. Und wieder, wie nach jeder Massenschießerei, erhält die Diskussion um strengere Waffengesetze einen Schub. US-Justizministerin Loretta Lynch sagte am Morgen, egal was die Untersuchungen am Ende ergeben, momentan wissen wir noch nicht viel. Eins ist klar, Gewalt wie diese hat keinen Platz in unserem Land.
Ex-Sportstar Oscar Pistorius drohen wegen der tödlichen Schüsse auf seine Freundin viele Jahre Haft. Ein südafrikanisches Berufungsgericht urteilte nun, Pistorius habe mit Tötungsvorsatz gehandelt. Die erste Verurteilung des ehemaligen Paralympic-Stars zu 5 Jahren Haft wegen fahrlässiger Tötung sei falsch gewesen, so der Richter. Jan-Philipp Schlüter über die Reaktionen.
Auch wenn viele Südafrikaner nach 2,5 Jahren Oscar-Mania von dem Thema genervt sind, das heutige Urteil wird von einer Mehrheit begrüßt. Die Menschen halten es für sehr viel gerechter als die vergleichsweise milde Strafe aus erster Instanz. 5 Jahre für ein Menschenleben war den meisten zu wenig.
That's good. It's like justice. It's done.
Das ist gut. Es wurde wirklich Recht gesprochen. Ich hoffe, dass Vivas Eltern auch erleichtert sind. Wir sind es, denn das Urteil zeigt, dass Südafrika ein Rechtsstaat ist.
In South Africa, justice happening.
I feel justice has been served.
Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Das Urteil ist fair. Und es zeigt, dass es sich nicht lohnt, jemanden zu töten.
Murder doesn't really pay off, you know?
Die Familie des Opfers Reva Steenkamp hat sich erleichtert gezeigt. Rivas Vater Barry hat gesagt, jetzt sei es vorbei, die Familie könne nach vorne schauen. Er hoffe, auch die Familie von Pistorius könne das tun. Rivas Mutter June war bei der Urteilsverkündung im Gerichtssaal. Sie ist danach in Tränen ausgebrochen. Es waren Tränen der Erlösung. Die Familie von Oscar Pistorius hat nur eine kurze Stellungnahme veröffentlicht. Man habe das Urteil des Berufungsgerichts zur Kenntnis genommen. Die Anwälte würden es prüfen und mögliche nächste Schritte beraten. Bei aller Kritik am bisherigen Urteil hat das Berufungsgericht Richterin Thokozile Masipa aus der ersten Instanz ausdrücklich in Schutz genommen. Der Pistorius-Prozess sei im grellen Scheinwerferlicht internationaler Medien geführt worden. Das große Interesse habe die Prozessführung zusätzlich erschwert. Die Richterin hat das Verfahren mit vorbildlicher Geduld und Würde geführt. Unterschiedliche Richter ziehen eben unterschiedliche Schlüsse. Die Tatsache, dass wir das Urteil aufgehoben haben, soll nicht als Kränkung gegenüber der Richterin verstanden werden. Sie muss für ihre Prozessführung beglückwünscht werden. Jetzt muss Oscar Pistorius das Strafmaß abwarten. Es wird nächstes Jahr wieder vor dem Gericht in Pretoria verhandelt. Auf Totschlag stehen in Südafrika mindestens 15 Jahre Gefängnis. Richterin Thokozile Masipa kann aber mildernde Umstände berücksichtigen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der Gefängnisalltag für behinderte Menschen wie Pistorius noch härter ist.
EU-Ratspräsident Tusk stellte sich in seinem Interviewäußerung heute hinter die osteuropäischen Staaten, die sich für eine stärkere Abschottung Europas aussprechen. Viele Klagen gegen die EU-Flüchtlingsquote lehnen sie ab. Auch Ungarn wehrt sich nun mit einer Klage vor Gericht. Ralf Borchert.
Viktor Orban macht unbeirrt Stimmung gegen Flüchtlinge und treibt die Spaltung der EU-Staaten in der Flüchtlingsfrage so weiter voran. Nach der Slowakei werde auch Ungarn Klage gegen die von der EU geplante Verteilung von Flüchtlingen nach einem Quotensystem einreichen, so Orban. Er beschuldigte Deutschland und andere EU-Staaten, Ungarn erpressen zu wollen und, wie er wörtlich sagte, Rache zu nehmen für die aus seiner Sicht erfolgreiche Schließung der ungarischen Grenzen. Seit Ungarn Grenzzäune zu Serbien und Kroatien gebaut hat, kommen so gut wie keine Flüchtlinge mehr ins Land, die meisten weichen über Slowenien aus. In Zeitungsanzeigen und Fernsehspots warnt die Regierung in Budapest zudem, EU-Flüchtlingsquoten würden die Terrorgefahr in Ungarn erhöhen.
In Europa ist von einer gemeinsamen Linie in der Flüchtlingspolitik derzeit nicht viel zu erkennen. EU-Ratspräsident Donald Tusk schürte die Kontroversen heute mit einem Interview, über das mehrere Zeitungen in Europa berichteten. Der ehemalige polnische Ministerpräsident fordert darin eine Kehrtwende in der europäischen Flüchtlingspolitik. Ralf Siener schildert, wie das in Brüssel ankam.
Donald Tusk geht auf Kollisionskurs zu Angela Merkel. Niemand in der EU sei bereit, die hohe Zahl an Flüchtlingen aufzunehmen, Deutschland eingeschlossen, sagte der EU-Ratschef im Gespräch mit 6 europäischen Zeitungen, darunter der Süddeutschen und dem Guardian. In Anspielung auf die Bundeskanzlerin betonte Tusk, manche führende Politiker sagten, die Flüchtlingswelle sei zu groß, um sie zu stoppen, das sei gefährlich. Gesagt werden müsse vielmehr, diese Flüchtlingswelle ist zu groß, um sie nicht zu stoppen, so der EU-Ratschef wörtlich. Tusk will den Zustrom bremsen, indem alle Flüchtlinge zunächst bis zu 18 Monate lang in EU-Aufnahmezentren festgehalten werden, um ihre Identität umfassend zu überprüfen. Der ehemalige polnische Ministerpräsident betont bei den Gipfeln in Brüssel immer wieder, bei allen Verhandlungen über die Flüchtlingsproblematik seien für ihn 2 Dinge entscheidend.
Respect for European values.
Der Respekt vor den europäischen Werten und auch
also on human rights.
Vor den Menschenrechten. Seine Forderung, Flüchtlinge bis zu 1,5 Jahre lang in EU-Aufnahmelagern festzuhalten, um ihre Identität möglichst zweifelfrei zu überprüfen, sieht Tusk durchaus im Einklang mit den europäischen Werten. Denn sowohl im Völkerrecht wie auch im EU-Recht gäbe es eine Regel, wonach 18 Monate für die Überprüfung gebraucht werden. Man brauche mehr als 1 Minute für Fingerabdrücke, um Einwanderer und Flüchtlinge zu überprüfen, sagte Donald Tusk und forderte die Frage der Sicherheit nicht herunterzuspielen. Derzeit sei es für Flüchtlinge schlicht zu einfach, in die Europäische Union zu gelangen. Neue Regeln einzuführen, wie das bis zu 18 Monate lange Festhalten von Flüchtlingen zur Identitätsüberprüfung, sind deshalb nach Ansicht des EU-Ratspräsidenten unverzichtbar. Tusk behauptet, höchstens 30% der Flüchtlinge kämen aus Syrien, 70% hingegen seien Migranten und deshalb brauche die EU effektivere Kontrollen. Tusk sprach sich auch dagegen aus, durch eine qualifizierte Mehrheitsentscheidung EU-Staaten zu zwingen, eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Das komme mittel- und langfristig einer politischen Nötigung gleich, sagte der ehemalige polnische Ministerpräsident. Gegen den Widerstand Polens, Tschechiens und der Slowakei hatten die EU-Innenminister im September eine Umsiedlung von 120.000 Flüchtlingen aus Griechenland und Italien beschlossen. Die EU-Kommission versicherte heute in Brüssel, Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker arbeite in allen Fragen der Flüchtlingskrise eng mit seinem Ratspräsidentenkollegen Donald Tusk zusammen. Und zwar in perfekter Harmonie. Schockiert von den Tusk-Äußerungen zeigte sich hingegen die Grünen-Vorsitzende im Europaparlament, Rebecca Harms, und warf dem EU-Ratspräsidenten vor, er treibe eine Spaltung der EU-Mitgliedstaaten in der Flüchtlingspolitik voran. Und ihr Fraktionskollege Sven Giegold sprach gar von einem Frontalangriff auf die Humanität, weil Donald Tusk Flüchtlinge durch 18-monatige Internierungen abschrecken wolle.
Wir sind durch mit 16:0. Das meldeten mehrere Staatskanzleien am Nachmittag direkt aus der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Es ging dort um die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020. Die Regierungschefs der Länder einigten sich heute auf eine Radikalreform. Der bisherige und seit Jahren umstrittene Länderfinanzausgleich soll abgeschafft und durch ein Umsatzsteuermodell ersetzt werden. Der Bund muss dem allerdings noch zustimmen. Aus Berlin, Dietmar Riemer.
Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, SPD, ist hochzufrieden. Endlich ein gemeinsamer Standpunkt der Länder gegenüber dem Bund.
Nordrhein-Westfalen hat die wesentlichen Forderungen durchsetzen können. Das heißt, der Umsatzsteuervorwegausgleich ist weg. Das war uns wichtig, weil jetzt auch deutlich wird, wie stark Nordrhein-Westfalen ist und dass wir ein Geberland sind. Das war unsere wichtigste Forderung und wir gehen nach Hause mit Mehreinnahmen ab 2020 in der Größenordnung von 1,5 Milliarden. Auch das tut gut.
Im Prinzip ist es sogar so, dass der alte, noch geltende Länderfinanzausgleich komplett abgeschafft wird, erklärt der hessische Ministerpräsident Bouffier, CDU.
Wir haben ein neues System. Wir stellen um aus dem alten Länderfinanzausgleich in ein neues System, in dem wir alles in die Umsatzsteuer umrechnen. Damit fällt dann die Umsatzsteuer Vorwegabzug weg. Und der Vorteil ist aus meiner Sicht, weil die Umsatzsteuer ja eine dynamische Steuer ist, dass die Länder eigenständig auch am wirtschaftlichen Ertrag partizipieren. Das scheint mir sinnvoll.
Den Bund könnte das teuer zu stehen kommen, wenn er da mitmacht. Fast 10 Milliarden wird es ihn kosten. Und nicht nur deshalb, heute noch keine Reaktion vom Bund.
Das hat der Bund zur Kenntnis genommen. Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns mit den Vorschlägen zu befassen. Aber dazu wird es natürlich in absehbarer Zeit dann auch zwischen Bundesfinanzminister vor allen Dingen und den Ländern Gespräche geben.
Immerhin auch bisherige Geberländer wie Bayern haben in Aussicht gestellt, sich kooperativ zu zeigen. Horst Seehofer denkt sogar daran, die Klage Bayerns vor dem Bundesverfassungsgericht zurückzuziehen. Bayern wollte auf diesem Weg erreichen, weniger Geld in den noch geltenden Länderfinanzausgleich einzahlen zu müssen.
Einen Tag vor der Abstimmung im Bundestag hat Verteidigungsministerin von der Leyen die Pläne für einen schnellen Beginn des Bundeswehreinsatzes in Syrien verteidigt. Damit sende Deutschland ein deutliches Signal, dass es ihm mit der Bekämpfung des IS ernst sei, so von der Leyen in Berlin. Von dort Christoph Brüssel.
Es ist der Tag zum Luftholen. Am Dienstag beschäftigte sich das Kabinett mit dem neuen Mandat für Syrien. Gestern Debatte im Bundestag, morgen Abstimmung. Für von der Leyen Anlass, heute doch noch einmal zu erklären, worum es in Syrien geht. Auch weil ihr nicht nur die Opposition vorwirft, das Mandat im Schnellverfahren durch den Bundestag zu bringen.
Ich möchte hier ganz deutlich noch einmal machen, dass militärische Mittel kein Selbstzweck sind, sondern sie sind immer selbstverständlich eingebettet in ein Gesamtkonzept, insbesondere ein politisches Konzept.
Und im Falle des Einsatzes über Syrien seien dies die Friedensgespräche von Wien, bei denen versucht wird, eine Übergangsregierung aufzustellen. Von der Leyen führte aus, dass es auch in Syrien darum gehe, wie im Irak, die verschiedenen Volksgruppen zusammenzuführen. Eine Kooperation mit Assad soll es hingegen nicht geben. Von der Leyen sagt es immer wieder, erst bei einer Rede in Hannover, dann in Interviews im Bundestag und noch einmal mehrfach vor der Presse. Es ist die Strategie der Ministerin, die sie bei heiklen Themen immer anwendet, zuletzt bei der Frage um die Bewaffnung von Drohnen. Kurz und schmerzlos. Entscheidung schnell herbeiführen, in der kurzen bis dahin bleibenden Zeit jedoch alle Akteure umfassend bespielen. Wenn alles dreimal gesagt ist, stellt keiner mehr eine Frage, auch wenn Antworten etwas offen gelassen haben.
Die Dauer des Einsatzes ist maßgeblich auch mitbestimmt von dem politischen Prozess, der sich entfaltet.
Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, ergänzte Details der militärischen Strategie, von der vor allem die Opposition immer wieder betont, dass es sie nicht gebe. Der IS soll eingedämmt werden.
Das heißt, eine weitere Ausbreitung zu verhindern, seine Nachschub- und Versorgungslinien, und zwar in jeder Beziehung, Rekrutierung, Finanzströme, Ressourcen zu unterbinden, seine Ausbildungsbasen zu zerstören.
Dies sei die Grundvoraussetzung für einen politischen Prozess, sagte Wieker. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Bundeswehr an ihrer Belastungsgrenze angekommen sei. Ausgerechnet heute berät der Bundestag auch über die Fortsetzung und Ausweitung des Einsatzes in Afghanistan. Und schon bald wird der Bundestag über die deutlich verstärkte Mission in Mali debattieren.
Mir ist schon klar, dass wenn wir in Zukunft oder wenn die Welt weiter so hohe Anforderungen an uns stellt, wir auch im Personalkörper sicherlich die Offenheit haben müssen, auch danach zu steuern,
sagte von der Leyen und musste gar nicht über die mangelhafte Einsatzbereitschaft vieler Waffensysteme sprechen. Dazu war gestern dem Verteidigungsausschuss ein umfangreicher Bericht zugegangen. Aber 6 Tornados, das bringt die Luftwaffe. Viel mehr darf es aber nicht werden.
Die EU-Justizminister wollen die Internetkonzerne im Kampf gegen Hassbotschaften und Gewaltaufrufe im Netz stärker in die Pflicht nehmen. Beim heutigen Ministertreffen in Brüssel ging es darüber hinaus auch um eine bessere Zusammenarbeit im Kampf gegen Schlepperbanden. Karin Bentsch erzählt mir.
Es könne nicht sein, dass Sprüche wie Juden ins Gas oder Flüchtlinge an die Wand einfach im Internet stehen bleiben, sagte Bundesjustizminister Heiko Maas in Brüssel. Strafbare Hasskommentare müssten aus dem Internet gelöscht werden. Auch die Unternehmen hätten hier eine Verantwortung. Facebook, Twitter und Google, sie alle seien nach der E-Commerce-Richtlinie verpflichtet, strafbare Inhalte auf ihren Seiten zu löschen. Das täten sie aber nicht in ausreichendem Umfang, kritisiert Bundesjustizminister Maas. Für Deutschland will er bis Jahresende mit Vertretern von Facebook, Twitter, Google und YouTube vereinbaren, wie in Zukunft Hasskriminalität aus dem Internet gelöscht werden kann und wie es ein besseres Beschwerdemanagement geben kann. Darüber hinaus beraten die europäischen Justizminister darüber, wie man in der Flüchtlingskrise effektiver gegen Schlepperbanden vorgehen kann. Dazu soll die europäische Justizbehörde Eurojust in Den Haag besser genutzt werden. Sie koordiniert grenzüberschreitende Strafverfahren, etwa im Bereich der organisierten Kriminalität. Hier könnte die EU viel effektiver gegen Schlepperbanden zusammenarbeiten.
Als Maßnahme gegen die niedrige Inflation in der Eurozone hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen auf ein historisches Tief gesenkt. 0,05% und im Frühjahr ein gigantisches Programm zum massenhaften Ankauf von Staatsanleihen und privaten Anleihen gestartet. Nun weitet die Zentralbank das Programm noch einmal aus. Über die heutige Entscheidung des EZB-Rates Judith Kösters.
Seit vergangenem März kauft die Zentralbank den Banken im Euroraum monatlich Staatsanleihen im Wert von 60 Milliarden Euro ab. Das Programm sollte bisher bis mindestens September 2016 laufen. Jetzt wurde die Frist um ein halbes Jahr bis März 2017 verlängert. Die Höhe der monatlichen Aufkäufe soll aber gleich bleiben. Viele Beobachter hatten damit gerechnet, dass die EZB künftig pro Monat mehr als 60 Milliarden Euro kaufen würde. Dass das monatliche Kaufvolumen nun gleich bleibt, ist möglicherweise ein Zugeständnis an die Kritiker des Anleihenkaufprogramms im Rat der EZB. Zu ihnen gehört auch der deutsche Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Der Rat der Europäischen Zentralbank beschloss außerdem, den sogenannten Strafzins für Banken zu erhöhen, die ihr Geld über Nacht auf ihrem Konto bei der Zentralbank parken, von bisher 0,2 auf nun 0,3%. Auch das soll, genau wie das nun verlängerte Anleihenkaufprogramm, die Kreditvergabe ausweiten, die Wirtschaft ankurbeln und so die Inflation erhöhen.
Zur Arbeitssuche nach Deutschland gekommene Bürger anderer EU-Staaten dürfen von Hartz-IV-Leistungen ausgeschlossen werden. Habe sich ihr Aufenthalt in Deutschland allerdings verfestigt, dann müsse das Sozialamt Hilfeleistungen gewähren. Das hat heute das Bundessozialgericht entschieden. Aus Kassel, Michael Pschibilla.
Von diesem Urteil profitieren Zehntausende Ausländer in Deutschland. Es geht um die Frage, welche Fürsorgeleistungen arbeitslosen EU-Bürgern zustehen, die nur zum Zweck der Arbeitssuche eingereist sind. Das Bundessozialgericht in Kassel hat entschieden, sie haben zwar keinen Anspruch auf Hartz IV, dafür steht ihnen in den meisten Fällen aber Sozialhilfe zu. Mit dieser Entscheidung hat das höchste deutsche Sozialgericht ein Urteil gefällt, das die bisherige Praxis aushebelt. Die sieht nämlich vor, dass die betroffene Gruppe von EU-Bürgern keinerlei Ansprüche in Deutschland hat, weder auf Hartz IV noch auf Sozialhilfe. Die politische Absicht dieser Regelung war, eine gezielte Zuwanderung in das deutsche Sozialsystem zu verhindern. Jürgen Beck, Sprecher des Bundessozialgerichts.
In der Tat, die gesetzlichen Vorschriften sehen vor, dass Unionsbürger, die sich nur zum Zwecke der Arbeitssuche in Deutschland aufhalten, von Leistungen sowohl nach SGB II als auch nach SGB XII ausgeschlossen sind.
Das aber, hat das Bundessozialgericht festgestellt, ist rechtswidrig. In ihrem Urteil berufen sich die Kasseler Richter dabei besonders auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Zusammenhang mit der Flüchtlingsversorgung. Demnach muss hilfsbedürftigen Menschen das Existenzminimum zugesichert werden, egal woher sie kommen und warum sie eingereist sind. Diese Entscheidung hat viele Prozessbeobachter überrascht, denn der Europäische Gerichtshof war in einer vorgeschalteten Prüfung des Sachverhalts erst kürzlich zu dem Ergebnis gekommen, dass ein genereller Leistungsausschluss nicht gegen EU-Recht verstoßen würde. Von der Entscheidung profitieren nach Schätzungen mehr als 100.000 arbeitssuchende EU-Bürger in Deutschland, die bisher leer ausgegangen sind, vor allem aus Bulgarien und Rumänien. Städte und Gemeinden müssen nach dieser Gerichtsentscheidung mit höheren Sozialhilfekosten rechnen.
Den Deutschen geht es heute gesundheitlich besser als vor 20 Jahren. Und damit steigen die Chancen, immer älter zu werden. Das belegt der heute in Berlin vorgestellte Gesundheitsbericht des Robert-Koch-Instituts. Peter Mücke erzählt mir.
Das Buch ist 500 Seiten dick und gibt in 11 Kapiteln Antworten darauf, wie es den Menschen in Deutschland geht, gesundheitlich. Immer besser, sagen die Autoren, die eine Vielzahl von Daten, Untersuchungen und Befragungen ausgewertet haben. Doch es gibt auch alarmierende Entwicklungen, sagt Bundesgesundheitsminister Gröhe.
In Deutschland leiden über die Altersgruppen hinweg ungefähr 6,7 Millionen Menschen an einem bekannten oder an einem nicht oder noch nicht erkannten Diabetes, davon 95% Typ 2 Diabetes.
Die Gründe sind vielfältig. Die Menschen werden immer älter, die Zuckerkrankheit wird auch immer besser diagnostiziert. Aber die sogenannten lebensstilbedingten Faktoren spielen die Hauptrolle, also Übergewicht und Bewegungsmangel, sagt der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler, der auch auf soziale Faktoren hinweist.
Frauen mit einem niedrigen sozialen Status zum Beispiel erkranken dreimal häufiger als welche, die eben einen hohen sozialen Status haben und als welche, denen es finanziell sehr gut geht. Bei Männern sind es immerhin doppelt so viele.
Parallel dazu sind Menschen mit niedrigem sozialen Status wesentlich öfter übergewichtig. Im Schnitt sind 1/4 der Erwachsenen adipös und bereits 6% der Kinder. Soziale Unterschiede sind bei vielen Krankheiten feststellbar.
Was erschreckend ist, dass Menschen, die sozial schwächer gestellt sind, auch früher sterben in Deutschland, in diesem überschaubaren geografischen Raum. Frauen sterben im Schnitt fast 8 Jahre früher und bei den Männern liegt der Unterschied sogar noch höher, sind mehr als 10 Jahre, in denen sie durchschnittlich früher sterben.
Die Politik hat darauf mit einem Präventionsgesetz reagiert. Menschen sollen dort zu gesundheitsbewusstem Verhalten animiert werden, wo sie leben, lernen und arbeiten. Und das von klein auf, sagt Bärbel Maria Kurt vom Robert-Koch-Institut.
Wenn ich also Kinder in der Kita habe, wo gesunde Ernährung gewährleistet ist und wo die Kinder sich bewegen, dann ist das die Macht des Faktischen. Und genauso kann man das im betrieblichen Setting machen, in der Schule auch, dass die Menschen einfach erleben, wie man gesund lebt oder sie einfach mit in den Sog des gesunden Lebens einbezogen werden.
Von diesem Sog sind offenbar auch die Menschen in den neuen Bundesländern erfasst worden. Bei der Gesundheit, der Gesundheitsversorgung und dem Gesundheitsverhalten gibt es kaum noch Unterschiede zwischen Ost und West. Und auch die Lebenserwartung ist 25 Jahre nach der Einheit auf Westniveau angestiegen.
Und wenn wir uns andere Staaten im Umfeld anschauen, wie Tschechien, Polen und andere Länder, die haben diesen Schub in der Lebenserwartung und in der Gesundheit nicht innerhalb von so kurzer Zeit schaffen können. Und das, was wir jetzt für Deutschland sehen, für die neuen und für die alten Bundesländer, das ist wirklich im europäischen Vergleich Spitze. Da waren wir besonders gut.
Soweit der Bericht aus Berlin. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.